Unsere letzten Anschläge richteten sich gegen Siemens und die Computerfirma Nixdorf. Sie trat mit der Entwicklung neuer Herrschaftstechnologien, immer ausgeklügeltere Möglichkeiten der Kriegsproduktion und der Widerstandsbekämpfung voran. Darüber hinaus ging es uns dabei um ihre Vorreiterfunktion bei der Umstrukturierung von Arbeit, vor allem auf dem Rücken der Frauen weltweit. So wie hier die Frauen in Heimarbeit, Kapowatz und Teilzeitarbeit voneinander isoliert und ohne soziale Absicherung profitabler ausgebeutet werden sollen, mit den Technologien dieser Firmen, so werden die Frauen in der sogenannten dritten Welt bei der Produktion dieser Elektronik regelrecht verschlissen. Mit 25 sind sie total kaputt gearbeitet, ausrangiert.
Ihr habt erklärt, wie ihr eure Praxis begreift. Warum ihr euch im Zusammenhang der RZs organisiert, geht daraus allerdings nicht hervor.
Hauptgrund ist erstmal, dass diese Politik von den RZs entwickelt wurde und wir finden sie nach wie vor richtig. Wir haben in unserer Entwicklung eigene Inhalte bestimmt, deswegen sind wir ja als Frauen autonom organisiert, greifen aber auf die Erfahrungen der RZ zurück. Darüber hinaus kann eine Zusammenarbeit von radikalen Gruppen den militanten Widerstand insgesamt stärken. Es gab produktive Zusammenarbeit, wie die Aktionen zum Reagan-Besuch oder das Diskussionspapier zur Friedensbewegung. In Gefahr und höchster Not bringt der Mittelweg den Tod. Es gibt auch immer wieder nervige Diskussionen, denn die Männer, die ansonsten ihren radikalen Bruch mit diesem System in eine konsequente Praxis umsetzen, sind oft erschreckend weit davon entfernt, zu begreifen, was antisexistischer Kampf heißt und welche Bedeutung er für eine sozialrevolutionäre Perspektive hat. Es ist unter uns Frauen auch umstritten, wo die Grenzen sind, an denen uns die Zusammenarbeit stärkt oder unseren Frauenkampf lähmt. Wir denken aber, dass uns mit einigen Frauen der RZ unsere feministische Identität verbindet.
Wie schätzt ihr die derzeitige Frauenbewegung ein?
Es fehlt ein ablehnendes Verhältnis zu staatlicher Politik. Zusätzlich wurde die Wende in der Familienpolitik durch die Welle der neuen Mütterlichkeit in der Frauenbewegung vorweggenommen. Die Klassenfrage wurde auch immer ausgeklammert. Soziale Unterschiede wurden durch die Gleichheit der sexistischen Ausbeutung negiert. Das erschwert gerade in der jetzigen Krise eine Antwort auf die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und verschärfte Ausbeutung sowie auf die reaktionäre Familienpolitik. Das Fehlen einer Handlungsperspektive, um angemessen auf den Krisenangriff zu reagieren, führt zu dem Dilemma, entweder offensiv gegen die reaktionäre Politik vorzugehen oder lediglich die Entfaltung von Subjektivität in Frauenfreiräumen zu retten.
In den Debatten zum Ende der RZ meldete sich die Rote Zora interessanterweise nicht zu Wort. 1993 dann Aktionen gegen das Asylbewerberleistungsgesetz bzw. gegen Firmen, die dessen Vollzug logistisch durchsetzten und davon profitierten. Die Frage, wie die neue Situation gegenüber den 80er Jahren, als die rassistische Formierung durch Institutionen, Medien und Politik forciert wurde, die Frage also, wie die volksgemeinschaftliche Formierung der 90er Jahre, wie also eine militante Praxis auf Rostock und Hoyerswerda aussehen könnte, jene Frage also, die in der RZ-Debatte von 1991 und denen der antinationalen Linken diskutiert wurde, sie wurde auch von der Roten Zora nicht beantwortet. Dennoch sollte die Rote Zora in dieser Phase, wenn auch ungewollt, auf andere Fragen Antworten geben. Im 1993 erschienenen Grundsatzpapier Milis Tanz auf dem Eis ziehen sie kritisch Bilanz der Jahre nach den Aktionen gegen Adler und der Repression infolge der Aktion Zobel.
Aus verschiedensten Gründen, andere Schwerpunkte setzen, militanten Widerstand nicht mehr angemessen finden, Festgefahrenheit in der Organisationsstruktur und damit einhergehender Schwerfälligkeit und Verlust von Lebendigkeit, trennten sich die meisten Roten Zoras von unserem Zusammenhang und somit stehen wir quasi am Neuanfang.